Wenn ich eine schnell wirkende Geschichte habe, dann vermittle ich meinen Führungskräften, dass sie dreimal am Tag Leute dabei erwischen sollten, wie sie Sachen richtig machen. Das ist die einzige Regel. Ja, also einfach darauf achten, wo läuft was gut, Taschenlampe draufleuchten, sagen, das hat mir gut gefallen, weil.
Führung in der Transformation, eine Unternehmenskultur, die High Performer hält. Hallo und herzlich willkommen in der Karrierewerkstatt. Mein Name ist Peter Mörs und heute ohne Marc, der ist in Norwegen. Wir sind Karrieremechaniker und Spezialisten für die persönliche und berufliche Neuorientierung von erfahrenen Führungskräften, die sich in der Mitte ihrer Karriere oder darüber hinaus befinden. Wir sagen Karrieremechaniker, weil es um praktisches Handwerkszeug geht und effektive Lösungen für deine aktuelle Situation, statt nur die Probleme zu diagnostizieren. Unser Ziel ist es, nicht nur zu zeigen, was funktioniert, sondern vor allem, was du vermeiden musst, sowohl auf dem offenen als auch auf dem so wichtigen verdeckten Arbeitsmarkt. Unser Credo, finden statt suchen, erweitern wir um vermeiden statt bereuen. So, und heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast, Christian Konrad. Er ist Autor, Speaker, Berater. Er unterstützt Unternehmen dabei, seine magnetische Unternehmenskultur aufzubauen, die Talente nicht nur gewinnt, sondern auch langfristig emotional bindet. Viele Unternehmer klagen über fehlendes Personal, doch Christian Konrad sieht das etwas anders. Er sagt, bevor wir über Recruiting sprechen, müssen wir erst einmal die Löcher im Boot stopfen, denn Mitarbeiter verlassen selten das Unternehmen, sie verlassen ihren Chef. So, und in dieser Episode der Karrierewerkstatt spreche ich mit Christian über Unternehmenskultur und warum Zufriedenheit alleine nicht mehr ausreicht und wie echte Begeisterung entfacht wird und gerade in Zeiten der Transformation in den Branchen wie die Automobilindustrie unter Druck stehen, zeigt sich, welche Führungskräfte magnetisch wirken. Fachkräftemangel? Nein, Führungskräftemangel. Ich bin gespannt. Herzlich willkommen, Christian Konrad.
Ja, ich freue mich sehr, Peter, dass ich da sein darf.
Gerne.
Und habe mich schon auf das Gespräch gefreut. Von daher bin ich sehr gespannt, wo es uns hinführt.
Genau, ich denke, das wird auch ein spannendes Gespräch. Lieber Christian, wir reden ja über Themen, die uns beide betreffen. Personal, du schreibst ja Retention statt Recruiting. Und wenn das nicht funktioniert, dann wären es meine Kunden, ne? Wenn das mit dem Retention nicht so geklappt hat. Wenn es um Trennung geht, um Outplacement geht, Leute dabei zu unterstützen, dann wären es halt meine Kunden. Und magst du mal so 2, 3 Sätze zu dir sagen, wer du bist, was du tust?
Ja, also was ich tue, ist, dass ich Unternehmen, also wenn mich Leute fragen, hat mich gestern Abend wieder jemand gefragt, wo ich abends auf einem Weinfest war, was machst du beruflich? Hat den Bernd noch nie kennengelernt. Da habe ich gesagt, ich helfe Unternehmen, bessere Arbeitgeber zu werden. So, das ist dann erstmal so, ups, was ist das? Das ist ja kein Berufsbild, ne? Hilfst Leuten, bessere Unternehmen, bessere Arbeitgeber zu werden. Aber das ist so der, wenn mich jemand fragt, dann ist das, was ich im Augenblick tue und was ich auch, denke ich mal, den Rest meines beruflichen Lebens tun werde. Ich habe Arbeitnehmer-, Arbeitgeberseite beides erlebt, war in Führungspositionen, bin unternehmerisch tätig gewesen und immer noch tätig und kann ganz gut einschätzen, glaube ich, wo da die Herausforderungen liegen. Also einerseits aus Arbeitgebersicht, Arbeitnehmersicht, dass ich halt Bedürfnisse habe, die befriedigt werden müssen, damit ich sozusagen happy bin mit dem. Und dass es halt einen riesen Unterschied gibt zwischen ich bin zufrieden und ich bin begeistert.
Das stimmt.
Also gerade eben wieder bei einem Kunden, wo ich ein Interview gemacht habe, in einem Projekt. Und da kam so eine Energie rüber, so eine positive Energie. Da wusste ich sofort, das ist so auf einer 10er-Skala so ein 10er, ne? Und du merkst es richtig, schon im Gespräch merkst du das. Ey, das ist ein 10er, ne? Das ist irre.
Genau.
Und umgekehrt natürlich aus Arbeitgebersicht weiß ich auch, alles schön und gut, ne, mit hier, dass die alle happy sind, aber es muss ja am Ende auch was bei rumkommen. Wir machen ja jetzt als Unternehmer oder als Unternehmen, stellen wir nicht Leute ein, damit die dann ihr ein abgesichertes Dasein haben, sondern wir wollen natürlich einen Return on Invest haben.
Ohne den geht es ja
nicht. Diese beiden Seiten zu balancieren, das ist eigentlich das Spannende an dem, was ich tue, weil ich kann beide Seiten sehr gut verstehen.
Ja, ich kann auch beide Seiten gut verstehen und wenn du ein bisschen die Literatur verfolgst in unserer Branche, dann liest du ja sehr häufig und ich denke, der Satz stimmt auch, ja, der Arbeitnehmer kündigt nicht beim Unternehmen, er kündigt bei seinem Chef. Ja, also die meisten verlassen ja die Unternehmen wegen des Chefs. Mhm. Das ist ein spannendes Thema. Und wenn ich mit meinen Klienten rede, und wir reden hier über Manager und Managerinnen, typischerweise Führungskraft, typischerweise sechsstelliges Gehalt, typischerweise schon länger im Unternehmen. Und was eigentlich alle, also es gibt kaum eine Ausnahme, ist, dass dieser Exit-Prozess, diese Trennung, die ist immer maximal ungünstig. Ja, also gerade von Unternehmensseite, da gibt es verletzte Egos oder irgendetwas hat ja auch dann zu dem Trennungswunsch geführt. Ja, also dieser Exit, der ist immer maximal unschön. Ja. Mhm. Ne, von daher gibt es da eine Menge Potenzial zu heben, ne, bessere Arbeitgeber zu werden, bis ja, dass der Tod glaube, uns scheidet.
Ja, komplementär unterwegs sind. Ne? Also ich, das ist ja nur, das ist ja ein bisschen, ne, also der Grund, warum ich sage Retention statt Recruiting ist, wenn ich sage, ich helfe Unternehmen den Fachkräftemangel zu lösen für sich, dann denken die mal, du bist Recruiter. Mhm. Ne? Und ich sage, nee, bin ich nicht. Mhm. Die braucht es natürlich auch, ganz klar. Nur vorher müssen wir die Löcher im Boot stopfen. Ja. Und dafür bin ich da. Ne? Also mein Job ist, die Löcher im Boot zu stopfen. Dann kann man auch gut recruiten.
Mhm. Ja, habe ich auf deiner Webseite gelesen, das ist auch ein guter Punkt, erstmal zu gucken, was läuft schief, ja, die Löcher im Boot zu stopfen, bevor man dann recruitet. Denn jeder Mitarbeiter, der das Unternehmen im ersten Jahr verlässt, ja, der hinterlässt ja drei große Probleme. Ja, Zeit, Geld und Reputation.
Absolut.
Ja, ja. Mhm. Also von daher ist das schon ziemlich wichtig,
sich Gedanken darüber zu machen. Der das Unternehmen nach 10 Jahren verlässt, der hinterlässt eine Riesenlücke, was Wissen angeht. Das wird immer noch mal bei all den Rechnungen, die man da anstellen kann, wird komplett unterschätzt. Ne?
Ja, klar.
Also es gibt natürlich inhaltliches Wissen, es gibt Erfahrungswissen und dann gibt es das ganz Schlimme, das ist Beziehungswissen. Mhm. Ne? Kannst ja nicht irgendwie übertragen, kannst auch nicht mit KI übertragen. Ne? Die Beziehungen, die so jemand mitnimmt, sagte mir ein IT-Unternehmer mal, als ich ihn gefragt habe, was kostet dich das denn, wenn so die Fluktuation? Er sagte, das kann aber locker 7-stellig sein. Stell dir vor, mein Entwickler XY, Hans Meyer, verlässt das Unternehmen und dann sagt der große Kunde, der mir 1,5 Millionen Umsatz im Jahr bringt, ich möchte bei Hans Meyer bleiben. Ja, dann verliere ich nicht nur Hans Meyer, dann verliere ich auch noch 1,5 Millionen Umsatz und zwar Recurring Revenue, also für die nächsten Jahre. Und dann merkt man mal, ne, was das ist mal, da hat er mal eine Zahl dran gepackt. Das fand ich ganz illustrativ. Ne?
Ja, klar. Oder Hans Meyer geht zum Wettbewerb, ja. Oder Hans Meyer macht ein eigenes Unternehmen auf.
So, das sind die Alternativen, ne? Wenn ich sozusagen keine gute Perspektive, gerade bei den High Potentials, die ja alle haben wollen, ne? Bei denen muss ich dann nochmal, das ist wie immer ganz interessant, ne? Fachkräftemangel, da denkt man so, naja, Hauptsache der Slot ist gefüllt, ne? Nee. Du willst ja auch die richtige Person da sitzen haben. Du möchtest ja gerne einen haben, der wirklich dich wirklich voranbringt. Und es ist ja krass, die Unterschiede, die einer der, also ich habe immer gerne so Fußballbeispiele, ne? Wenn du merkst, da ist ein Fußballspieler, ich wohne in Bremen, bin entsprechend leidgeprüfter Werder-Fan. Und warum haben die den Woltemade nicht behalten? Ne? Könnte man, also diese Situation, wie jetzt mit dem Woltemade, haben wir schon ganz oft gehabt. Ja, die haben, offensichtlich hat da die Passung nicht gestimmt. Oder das Umfeld wurde nicht so gestaltet, dass der sich dort so entfalten kann. Geht er nach Stuttgart, geht er plötzlich durch die Decke und was weiß ich, die Bayern würden 60 Millionen für ihn bezahlen. Ne? So, die kriegt aber Stuttgart, nicht Werder, ne? So.
Ja. Stimmt, die Passung hat nicht gestimmt.
Passung hat nicht gestimmt und das gibt es ganz oft, dass Spieler irgendwo eine mega Performance abrufen und vorher waren sie unter ferner Liefen. Und genauso ist das natürlich bei Mitarbeitern auch. Klar, es gibt natürlich diese mega High Potential, egal wo du sie hinsteckst, sind sie Superstars, ne? Und das sind die, die du natürlich unbedingt halten möchtest, ne? Weil die zum Teil Vielfaches bringen.
Was du ja ansprichst, das ist ja die Passung zur Unternehmenskultur. Ja? Und jedes Unternehmen eine Kultur. Ich habe auch schon einige Unternehmen kennengelernt und auch verschiedene Kulturen. Und ja, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du einen Job annimmst und du passt nicht zur Unternehmenskultur. Ja, das ist, wenn wir unsere Managerinnen und Manager mit verschiedensten Unternehmen typischerweise über Headhunter in Kontakt bringen, dann ist ein wichtiges Element, finde raus, ob du zur Unternehmenskultur passt. Wir sagen so salopp, du musst den Chemiecheck machen, das machen die Unternehmen ja auch. Ja. So, und von Unternehmensseite ist es ja gut so, dass wenn es heißt, im Zweifel gegen den Angeklagten, im Zweifel gegen den Bewerber, denn wenn man im Vornhinein weiß, dass mit der Chemie, das wird so nicht klappen, dann ist jeder gut beraten zu sagen, gut, dann passt es nicht, dann soll es nicht sein. Genau. Du, also Fachkräftemangel, das ist ja eines der spannendsten Themen überhaupt. Und eine Aussage von mir, ich glaube, wir haben auch schon darüber geredet, im Management gibt es die eigentlich nicht. Ja, und ich sage eigentlich, die Einschränkung ist, wir unterscheiden zwischen gut, sehr gut und exzellent. Ja, das ist wie in jeder Branche auch, ob Friseur, Zahnarzt oder Kfz-Mechatroniker. Ja. 80-20, 80% sind befriedigend und darunter und eben nur 20% sind gut, sehr gut oder eben exzellent. Ja, also diese exzellenten Leute zu finden, das ist ja die große Herausforderung. Mhm. Und wenn ich jetzt mit Handwerkern rede, die Azubis suchen, dann kriege ich da ein ziemlich katastrophales Bild gezeichnet. Eigentlich von allen Handwerkern. Ja, die sagen, okay, es ist ein gewisses Desinteresse an Leistung. Ja? Mhm. Und wenn es um Managementpositionen geht, dann haben wir im Moment hier eher die Situation, ich lasse es heute Morgen noch im Handelsblatt, also die Automobilindustrie hat allein in diesem Jahr schon irgendwie über 50.000 Jobs abgebaut. Ja, und der Arbeitsmarkt ist ja auch ein Markt, Angebot und Nachfrage. Das, glaube ich, muss man verstehen, auch als Bewerber. Und auf der einen Seite gibt es ein gewisses Überangebot an gut ausgebildeten, super qualifizierten Leuten, Manager, aber kein Job. Und dann gibt es eine große Nachfrage in einem bestimmten Markt. Nehmen wir mal Handwerk. Ja? Und da gibt es zwar rein numerisch ein Angebot, aber die Qualität des Angebots stimmt nicht. Mhm. Ja? So, und das muss ja auch erstmal übereinander bringen. Ja, das.
Naja, und dann ist es eben so, dass man, das ist natürlich so ein Dilemma, ne, wo man sich fragt, oh, wir haben irgendwie 2 Millionen Arbeitslose und wir haben irgendwie 1 Million offene Stellen. Das muss man doch irgendwie matchen können. Nee, kann man nicht, ne? Also ich meine, der, keine Ahnung, der Automobilingenieur, der da jetzt freigesetzt wird, der kann halt nicht als Krankenpfleger im Krankenhaus arbeiten, ne? Also, der kann übrigens auch nicht in der Softwarefirma in München anfangen.
Genau, so ist das. Das ist das, weil, was man technologische Arbeitslosigkeit nennt. Ja? Ja.
So, ne?
Ja. Ja, so, und das ist
deswegen
halt.
Und ich meine, vielleicht um das eine ist natürlich jetzt auch der Status quo. Wir haben gerade jetzt hier einen Umbruch, einen industriellen Umbruch. Wir sind in einer Rezession. Das verdeckt den Blick auf die mittelfristigen Probleme. Und dass der Fachkräftemangel deutlich schlimmer werden wird, dafür, das wusste man schon seit 50 Jahren. Da ist auch gerade die Diskussion um die Sozialsysteme. Ne? Das ist mir ein totales Rätsel, das habe ich schon vor 20 Jahren gesagt. Wie kann es sein, dass man so eine exakte Wissenschaft, sagen wir nicht mal Wissenschaft, also die Demografie ist ja im Grunde einfach nur, das sind banale Zahlen. Ne? Ja. Also die Menschen, die noch nicht geboren sind, wird es nicht geben. Ne? Also die sind halt nicht geboren.
Genau.
Kann man sich ja nicht backen. Genau. Ne? So, und in den nächsten 10 Jahren gehen die geburtenstarken Jahrgänge in den wie auch immer gearteten, verdienten oder unverdienten Ruhestand. Ne?
Absolut.
Und dann sind sie weg und dann kommen Kohorten, die halb so groß sind.
Ja, so, es gehen ja, bei 1964 war das der geburtenstärkste Jahrgang. Ich bin früher geboren. Und die Damen und Herren, die gehen jetzt in Rente, gar keine Frage. Ja, und es kommen, den 1964er Jahrgang sind ungefähr 1,5 Millionen neue Rentner. Dem stehen aber nur 700.000 Menschen, die Schule verlassen, gegenüber. Ja, also da fehlt mal eben so knapp 1 Million. Und das wusste man vor 50 Jahren schon, weil da waren die Leute ja geboren. Und vor 20 Jahren war das Problem schon transparent. Aber ich bitte dich, welcher Politiker packt dieses heiße Eisen an? Das traut sich ja auch heute noch.
Wir wollen ja gar nicht politisch reden, ne?
Nein.
Sondern ich wundere mich, dass die Unternehmen ähnlich denken. Ne? Also viele Unternehmen, die gehen da relativ nonchalant mit um und sagen, wieso, gibt doch keinen Fachkräftemangel. Weil es gerade jetzt in ihrer Branche, vor einem Jahr war es noch ganz schlimm, im Augenblick hat es sich ein bisschen entspannt und schon ist das Problem wieder weg. Das ist doch Quatsch. Ne?
Das ist opportunistisch.
Nein, es ist sehr kurzfristiges Denken. Das ist schon Vogelstrauß-Politik. Ne?
Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Weil es gibt auch so viele andere Probleme, mit denen wir da gerade arbeiten. So, jetzt sprichst du aber in deinem Buch von dieser magnetischen Unternehmenskultur. So, und ich glaube schon, dass die Unternehmen im Vorteil sind, die sich in der Tat Gedanken darüber machen, wie muss ich meinen Laden aufstellen, welche Leute will ich eigentlich haben, ja. Weil aller Probleme zum Trotz, die wir gerade besprochen haben, die ja natürlich da sind, heißt ja dann nur, der Wettbewerb wird schärfer um die guten Leute. So, und was ist es denn? Also der berühmte Obstkorb ist es sicherlich nicht. Das Firmenauto, ich weiß es nicht. Was muss denn ein Unternehmen tun, um diese magnetische Unternehmenskultur herzustellen, von der du redest?
Also ich glaube, in meinem Buch sage ich, es gibt vier Dimensionen. Es gibt die Purpose-Dimension, es gibt die Energie-Dimension und es gibt die Fokus-Dimension. Und die vierte, die kam erst sozusagen, als ich alle Interviews für das Buch ausgewertet habe, habe ich gemerkt, da fehlt eine. Und das ist aber die entscheidende und das ist die Beziehungsdimension. So, ich konzentriere mich mittlerweile eigentlich nur auf die Beziehungsdimension, weil alles andere ist Handwerk, sage ich jetzt mal ganz platt. Und ich sage, der entscheidende Punkt, und der linkt so ein bisschen an dein Zitat von vorhin, Menschen verlassen nicht Unternehmen, sie verlassen Menschen. In der Regel den direkten oder die direkte Vorgesetzte. Es geht darum, wie schaffe ich es, emotionale Verbundenheit herzustellen. Und der große Knackpunkt ist, wenn Unternehmen über Mitarbeiterzufriedenheit reden. Das reicht nämlich nicht. Also Zufriedenheit ist nicht ausreichend. Was denn, wenn Zufriedenheit nicht reicht, was soll es denn dann sein? Ja, Begeisterung. Genauso wie der, den ich vorhin im Interview hatte, der da brennt und der auf einer 10er-Skala eine 10 ist. Da muss man hin. So, und das schafft man nicht über einen Obstkorb. Ne, der Obstkorb ist ein schönes Add-on. Das schafft man auch nicht über Boni, das schafft man nie über Geld.
Korrekt.
Geld nutzt sich immer ganz schnell ab. Sondern man schafft es ausschließlich darüber, dass man ein Gefühl erzeugt und dass man psychologische Bedürfnisse erfüllt. Und das geht in der das geht über Beziehung, das geht über emotionale Verbundenheit. Und dann, wenn dann einer sagt, naja, das ist aber doch einfach so ein weiches Wischiwaschi, dann sag ich, wie ist es denn bei Kunden? Ja, du kannst einen Kunden auch nicht zwingen, dass er bei dir immer kauft. Du musst den in irgendeiner Form begeistern, du musst den abholen und du musst dem so einen Mehrwert, emotionalen Mehrwert geben, dass der immer wiederkommt. Wie mein Weinhändler, wenn ich immer zitiere. Ne? Mein Weinhändler schafft das. Weil da gehe ich rein, da geht es nicht nur um Wein kaufen. Ich habe einfach gar kein Interesse, jetzt im Internet Wein zu kaufen, weil ich gehe so gerne in diesen Laden rein und da halte mich mit Herrn Rubel oder Herrn Jansen super gerne. Und die erzählen mir immer tolle Sachen und dann gehe ich wahrscheinlich mit einer Flasche Wein raus. Da bin ich, ich empfehle den immer weiter. Ich sage, wenn du einen guten Weinhändler suchst, kann ich dir sagen, in Bremen ist eine gute Adresse. Und genauso muss es beim Unternehmen auch sein. Ne? Im letzten Endes sind ja die Mitarbeiter Kunden für das Produkt Arbeitsplatz. Und wenn ich dann sage, ich möchte meine Kunden begeistern, dann muss ich überlegen, wie kriege ich das hin?
Ja, das
schaffe ich lieber einen Obstkorb. Ne? Ja, ich möchte gar nicht sagen, dass zum Beispiel ein richtig geiles Büro mit einer richtig geilen Kantine kann so ein Begeisterungsfaktor sein. Es gibt so ein Modell von einem Japaner aus den 70er Jahren, das heißt das Kano-Modell, weil die hieß Kano. Da geht es um Kundenzufriedenheit und der unterscheidet zwischen Basisfaktoren, Leistungsfaktoren und Begeisterungsfaktoren. Und genau so kann man sich das auch überlegen.
Okay.
Dass man sagt, okay, was sind die Basisfaktoren? Naja, das ist erstmal ein gutes Gehalt, vernünftiger Schreibtisch, die Arbeitsbedingungen müssen stimmen. Und wenn irgendeiner von diesen Basisfaktoren, wenn der gestört ist, dann führt das zur Abwertung. Aber du kannst keinen Blumentopf damit gewinnen, dadurch, dass du die Basisfaktoren erfüllst. Das ist so ungefähr der Kaffee, ne, der muss schmecken. Und wenn er nicht schmeckt, dann kann der auch handgeklöppelt sein und von was auch immer, irgendwelchen Fairtrade und Bio und sonst wie. Aber wenn er nicht schmeckt, ja, dann wird da kein Schuh draus, dann werden wir keine Freunde. Und genauso ist es doch auch beim Arbeitsplatz. So, also Basisfaktoren müssen passen, müssen stimmen. und die verändern sich natürlich, ne? Mittlerweile ist es für viele Leute ein Basisfaktor, dass sie eine bestimmte Teil der Woche auch im Homeoffice arbeiten dürfen. Das wollen zwar manche Arbeitgeber nicht einsehen. Alle 5 Tage die Woche, ja, Basisfaktor. Für manche Leute ist das, für viele Leute mittlerweile seit der Pandemie, ist es ein Basisfaktor. Da kannst du keinen Blumenfond mehr gewinnen, dass du sagst, ich biete auch Homeoffice an. Das ist nicht mehr so, das hat sich verändert. Dann gibt's Leistungsfaktoren, das geht dann darüber hinaus, da kann ich mich im Wettbewerb differenzieren. Und trotzdem ist das noch nicht das, wo die Leute dann sagen, ich gebe dir eine 9 oder 10. Auf die Frage hin, würdest du deinen Arbeitgeber weiterempfehlen? Auf einer 10er-Skala von 0 überhaupt nicht und bis 10 in jedem Fall.
Ich habe da so viele Gedanken dazu im Kopf. Ich gucke mal, ob ich das sortiert bekomme. Ja, Punkt 1, Basisfaktor. Also was ich auch aus eigener Erfahrung weiß, war ich selbst meine ersten 10 Berufsjahre in einem Konzern. Durfte sagen mal den einen oder anderen Konzern und auch Konzernmitarbeiter kennenlernen. Und das sind viele Basisfaktoren auf einem ziemlich hohen Niveau. Der Kaffee schmeckt super, der kommt aus einer Supermaschine, ja. Das Essen, da ist ein Team, das kocht da Essen. Du hast 5 Menüs pro Tag zur Auswahl. Du hast ein Nachtischbuffet und du hast alles Mögliche, ne? So, das heißt, da tritt eine gewisse Gewöhnung ein. So, das ist für dich ist das so normal, das muss sein. Und dann kommst du in ein anderes Umfeld, da gibt es wieder eine Kantine, da gibt es einen Kaffeeautomaten, wo der Kaffee, naja, so schmeckt. Und da bist du dann natürlich total enttäuscht. So, und wenn du in diesem Umfeld zu Hause bist und dich sozusagen, deine Skala hast du kalibriert auf dieses hohe Niveau, ja, und du kommst dann mit, nennen wir es mal, mit der Realität jenseits dieser Wohlfühlfaktoren in Kontakt, dann schreckst du zurück. Und viele, insbesondere Konzernmitarbeiter, die sind in einem goldenen Käfig.
Absolut. So.
Ja, der kann auch mit Diamanten besetzt sein oder wie immer. Wir sehen es gerade auch bei vielen DAX-Konzernen. Auch Traditionsunternehmen bauen ja jetzt Personal ab. Nur Bosch, ja, die eine ganz andere Philosophie hatten oder Traditionen wie Trumpf im Schwäbischen, ja, die ja auch sich bis dahin dahingestellt haben und haben genau das gepredigt, was du gesagt hast. So, und die müssen jetzt ja Personal abbauen. Das ist natürlich für beide Seiten ist das unschön. Und ich glaube, dass wir hier dieses Bild haben, so des schönen Wetterkapitäns. Ja? Also solange du Führungskraft bist, ja, und der Laden läuft, alles ist super, dann kannst du das alles schaffen. Dann kannst du noch ein 6. Menü in der Kantine hinzufügen oder ein 7. Ja? So, das wird auf deine Mitarbeiter kaum noch eine Auswirkung haben. So, aber jetzt sind wir ja in einer Transformationsphase. Und ich persönlich und auch für meinen Job hier, was in den letzten 12 Monate das ganze Thema KI verändert hat, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. So, und jetzt sehe ich uns hier wirklich von 2 Seiten in einer gewissen Zange. Ja, wir sehen, dass wir Automobilindustrie, das ist im Moment noch der Arbeitgeber in Deutschland. Die ganzen Namen, die wir alle kennen, die verlieren massiv, auch gegen die Asiaten. Auch das hätte man wissen können nach dem Japan-Schock, dem Korea-Schock. Da kamen Autos, die waren wirklich klasse. Hätte man auch wissen können, dass die Chinesen jetzt mit tollen Fahrzeugen kommen. Und jetzt haben wir ja also so einen Transformationsprozess. Wir können so nicht weitermachen. Ja, auch in dem von dir eben angesprochenen Sozialsystemen werden wir so nicht weitermachen können. Ja. Parallel dazu kommt jetzt, dass sich das Know-how, was ich für zukünftige Jobs, und die sind schon da, die zukünftigen Jobs, brauche, Stichwort KI, das fehlt noch auf breiter Front. Ja, also ein bisschen dazu, dass wir uns aufgrund der Energiekosten weder ein geiles Rechenzentrum leisten können, noch irgendwie Stahl schmelzen werden in Zukunft. So, das heißt, wir bewegen uns da in eine Situation und das ist für mich so diese spannende Frage, in der Transformation, genau da geht es ja darum, dass ich die Leute, die ich behalten will, weiterhin begeister. Ja, und das passiert nicht mit dem 8. Menü auf der Speisekarte.
Genau, und deswegen das, was mir klar geworden ist, also ich habe jahrelang Führungskräftetrainings gemacht, 7 Wege zur Effektivität etc.
Ja, also tolles Buch.
Aus dem Covey-Universum. Ich habe auch Transformationsprogramme war ich beteiligt, auch aus dem Hause gibt es die 4 Disziplinen der Umsetzung. Ja, das ist kein Training, sondern das ist ein Transformationsansatz. Und daraus, was ich daraus gelernt habe, ist, dass halt Gewohnheiten eigentlich ein unheimlich starker Hebel ist. Also die Dinge, die ich täglich oder wöchentlich tue, die ich regelmäßig tue, die prägen mich als Person. Also man kann auch sagen, ich bin im Prinzip die Summe meiner Gewohnheiten. Und das kann man aber auf Teams oder auf Organisationen auch übertragen. Das ist eigentlich schon immer meine Definition von Unternehmenskultur gewesen, ist die Summe der Verhaltensweisen und Kommunikation in einer Organisation. Und die kann ich beeinflussen. Und die macht die Kultur aus. Der Obstkorb und so, es gibt ja Unternehmen, die sind wahnsinnig toll ausgestattet und die Leute fühlen sich nicht wohl. Du kommst rein ins Foyer, du merkst, keine gute Energie hier. Und dann kommst du in den Läden rein, die eigentlich ganz schlicht sind und wo es an allen Ecken fehlt und die Leute brennen. Typisch viele Startups. Ne? Da fehlt es an allen Ecken und Enden, da gibt es keine sauberen Prozesse, da gibt es ganz wenig und die Leute reißen sich den Arsch auf, um überhaupt durch die Tür zu kommen, weil es so geil ist, hier dabei zu sein. Und weil da ein Miteinander herrscht, wo man das Gefühl hat, wow, das macht einfach richtig, richtig Spaß, hier zu arbeiten. Super Kollegen. Wir arbeiten im Team. Keine Ellenbogenmentalität, keine Politik. Es geht voran. Wir erreichen Ziele. Wir gewinnen zusammen. So, und deswegen habe ich beschlossen, dass es eben so also für mich, dass es ein Ansatz sein muss, der einerseits aufsetzt auf Verhaltensweisen. Das heißt nicht, dass man nicht die ganzen Rahmenbedingungsthemen, dass man die nicht angehen muss. Auch da würde ich sagen, etabliere eine Gewohnheit. Nämlich eine Gewohnheit der kontinuierlichen Verbesserung. Das empfehle ich meinen Kunden auch. Ich sage, der Gewohnheitsansatz bezieht sich nicht nur auf das Verhalten von dir, deinen Kollegen, den Führungskräften und allen, die im Unternehmen arbeiten. Das bezieht sich auch darauf, dass ihr kontinuierlich Maßnahmen zur Verbesserung des Rahmens umsetzt. Lieber kleine Maßnahmen und dafür die aber auch tatsächlich umgesetzt werden, also immer große Versprechungen. Und dann habe ich mir überlegt, was sind sozusagen die Verhaltensweisen, die einen überproportionalen Einfluss haben auf die emotionale Verbundenheit. Und meine Prämisse war, es müssen wenige sein, weil sonst wird es zu kompliziert. Die 7 Wege von Stephen Covey sind toll. Die meisten meiner Workshop-Teilnehmer über die Jahre konnten die nach 3 Tagen immer noch nicht runterbeten. Ne? Nachdem wir 3 Tage lang intensiv daran gearbeitet haben, konnten die das nicht, wussten nicht. Oh, ich kriege, glaube ich, 3 zusammen. So. Also 7 ist zu viel. Und ich hab mir gesagt, 3 dürfen es sein. Und diese 3, ich würde behaupten, jeder einzelne von der Gewohnheit, wenn die wirklich, wirklich durchgezogen wird, bringt schon eine Transformation. Aber zusammen schaffen sie natürlich noch mehr. Zusammen schaffen sie schon auch etwas, was egal in welchem organisationalen Kontext das umgesetzt wird oder egal in welcher Branche, schafft es Veränderungen. Es gibt Branchen, wo die Wirkung vielleicht noch ein bisschen größer ist, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, als in anderen, weil es nämlich auch eine direkte Kundenbeziehung gibt. So. Also das, wenn Mitarbeiter begeistert sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man dann hinguckt, dass möglicherweise die Kunden auch Raving Reviews schreiben, auch ziemlich hoch. Dann kommt es ein bisschen darauf an, wie viele Mitarbeiter haben ihre Kundenkontakt. Und die Gewohnheiten sind, die erste ist die fundamentalste von allen. Ich nenne das verbindendes Zuhören. Ich behaupte, wenn man das umsetzt, hat man schon alle Investitionen in so ein Programm nahezu sofort raus. Warum? Weil ich vermeide Missverständnisse. Und Missverständnisse sind der größte Produktivitäts-, aber auch Motivationskiller, den es überhaupt gibt in Organisationen. Na, da wird immer lamentiert über Schnittstellenprobleme. Was sind die denn? Die sind alles Missverständnisse. Da wird einfach nicht miteinander geredet, wird nicht miteinander zugehört. Deswegen sagen wir, oh, wir haben Zielkonflikt. Ja. Da clasht es irgendwie zwischen Abteilung A und Abteilung B, tut es ja überall. Am Ende des Tages kann man das alles auflösen. Und zwar ganz einfach, indem man es lernt, dass wir einander zuhören. Und das ist ein Skill. Also deswegen ist es jetzt nicht so, oh, pff, ja, dann mache ich das jetzt ab morgen. Ne? Also mir wurde, als ich Marketingdirektor bei Kellogg's war, hatten wir so ein Führungskräfte-Ding und da wurde mir gesagt von meinen Kolleginnen und Kollegen, sehr wertschätzend, auf eine sehr wertschätzende Art und Weise, Christian, du kannst gut reden, aber sorry, zuhören kannst du nicht. Ne? 8 von 10 haben gesagt, du kannst nicht zuhören. Und seitdem, das ist über 20 Jahre her, versuche ich oder arbeite ich daran, ein besserer Zuhörer zu werden. Und das ist nicht einfach. Das hat so viele Dimensionen und ich würde mich da jetzt immer noch als jemand sehen, der noch eine Menge Luft nach oben hat. Ja, eine Menge Luft nach oben. Das ist also ein Riesenpotenzial. Ich behaupte, wenn nur alle Führungskräfte in der Organisation 5-mal am Tag sich in den Zustand begeben von verbindendem Zuhören, Revolution. Da geht das Engagement, egal wie man es misst, über Gallup oder Net Promoter Score oder wie auch immer, das geht innerhalb von einem Jahr messbar signifikant nach oben. Mhm. Nur mit einer einzigen Gewohnheit.
Ich habe es wirklich mehrfach erlebt, dass dieses Thema Unternehmenskultur, was zu dieser Begeisterung führt, die du hier beschreibst, und ich bin auch deiner Meinung, das muss sein. Ja? Also wenn es nichts Verbindendes gibt und das ist über alle Mitarbeiter hinweg, ist es die Unternehmenskultur, die natürlich sehr stark von den Führungskräften geprägt wird. Insbesondere wenn du ein Unternehmen bist, die durch Gründer geführt wird, ja, dann funktioniert das in der Regel sehr gut. Zwei Punkte. Das eine ist das Thema Transformation, darauf komme ich gleich nochmal. Und in den Unternehmen, wo ich so diese Begeisterungskultur kennengelernt habe, da war aber auf der anderen Seite war auch der Druck, dass du dazu passt. Und mit dem, was du tust und nicht tust, sagst und nicht sagst, dich engagierst oder nicht engagierst, ja, das waren sozusagen so die Messgrößen, ob du dazugehörst oder nicht. Und wenn du nicht dazugehörtest, dann warst du auf der Abschussliste. Aber ich glaube, genau das hat auch dazu geführt, so dass das Unternehmen in Summe super funktioniert hat. Aber du musstest dazugehören. Ne? Chemie passt nicht oder du hast sozusagen die Ideale, ja, weil je größer die Kultur nach meinem Dafürhalten, umso größer hast du auch bestimmte Ideale, die dort gelebt werden. Wenn das nicht dein Ding ist, dann bist du raus.
Ja, oder wenn du meinst, du kannst Trittbrettfahrer sein. Ne?
Also, genau.
Und, so wenn man ist jetzt das, eine, wenn man eine Performance-Kultur haben will und man verhätschelt die, sorry für den Ausdruck, den despektierlichen Ausdruck, man hätschelt die Happy Low Performer, dann verliert man die Happy High Performer.
Absolut.
Ja? So, und das ist halt ein dramatischer Fehlschluss, ne? Also, das heißt ja nicht, wenn wir jetzt so eine starke Kultur haben, wo die Leute sich emotional verbunden fühlen, dass ich da nicht auch mal Leute gehen lassen muss. Im Gegenteil. Ich glaube, ich muss wirklich immer genau gucken, gibt es da irgendwelche faule Eier, die nicht bereit sind, sich genauso einzubringen wie die anderen, die die Werte nicht leben, nicht offen kommunizieren, hinterm Rücken reden etc. Dann kann man Feedback geben, wie ein ehemaliger Chef, der mich sehr geprägt hat durch seinen Führungsstil, der sagt, ich gebe immer 100% Vertrauen. Und nur wenn das Vertrauen missbraucht wird, ziehe ich ab. Naja, dann hat er Feedback gegeben, hat er gesagt, einmal Feedback, hast du die Chance gehabt, das abzustellen oder zu ändern. Zweimal war der letzte Warnschuss, dritten Mal warst du raus. Hat er gesagt, das kann ich doch den anderen gegenüber nicht machen. Ich kann doch nicht sagen, Vertrauen ist für mich ganz wertvoll und ich gebe Vorschussvertrauen, aber dann beschütze ich das nicht. Dann lasse ich die Leute das mit Füßen treten, geht nicht.
100% Zustimmung an dieser Stelle, aber ich habe es zu oft anders gesehen, dass man wirklich so diese Happy Low Performer, ja, die werden gehätschelt und gepflegt, vielleicht wird ja noch was draus. Und das ist ja oftmals ein Punkt, der verantwortliche Manager, der diese Person eingestellt hat oder vielleicht auch noch eine zweite oder auch eine dritte, der müsste ja Farbe bekennen und müsste sagen, okay, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen, ne? Der oder diejenige passt nicht zu uns, tschüss. Na, jetzt aus meiner Sicht kriegst du noch ein Outplacement-Paket, ja, also wir schmeißen dich nicht einfach raus, ja, sondern wir sorgen dafür, dass wir auch das begleiten, ne? So super wir am Firmeneingangstür sind, so sind wir auch in der Firmenausgangstür, ja, an der Hintertür sozusagen.
Ja.
Ja, weil auch da schauen, nach meinem Dafürhalten, da schauen die High-Performer, schauen, wie geht man in der Krise mit den Mitarbeitern um, von denen man sich trennt.
Ja? Total, ist das fair? Ist das transparent?
Ja.
Ist das den Werten entsprechend oder gelten die dann auf einmal nicht mehr?
Genau, die Werte auf der Webseite. Ne? Frag mal einen Manager, was stehen eigentlich für Werte auf ihrer Webseite? Ja? Mhm. Das wird den 7 Elementen von Covey. Ja? So, und jetzt haben wir ja auch ein Stück weit ein Umfeld. Ich habe da so zwei Unternehmen im Kopf. Bevor Nokia Telefone gebaut hat, haben die ja Gummistiefel hergestellt. Ja? Kein Spaß. Ja? Gummistiefel. Ne? Und denk mal an Mannesmann. Ja, ich bin ja hier mehr oder weniger, ich bin ein geborener Kölner. Ja? So, hier im Ruhrgebiet ist ja nicht weit. Und aus Mannesmann wurde D2 Privat, ein Telefonanbieter. Und alles, was irgendwie mit Stahl zu tun hatte, wurde veräußert. Ja, Herr Esser hat damals einen guten Job gemacht. Ja. Was wurde er geblamed für die Abfindungszahlung, die aus heutiger Sicht ja lächerlich ist? So, und also da haben Manager, die haben die richtigen Entscheidungen getroffen. Die haben gesehen, okay, ja, also wir werden in 10 Jahren hier keine Stahlrohre mehr bauen, sondern es gibt Unternehmensfelder, sind viel lukrativer. So, und in dieser Situation stecken ja gerade viele deutsche Unternehmen, ob nur Bosch oder Trumpf, wie auch immer, einfach weil Märkte oder einfach Absatzzahlen wegbrechen. Ne? Es muss reagiert werden, ja. Und ich glaube, da wird wieder die hohe Kunst der Kommunikation in Übereinstimmung mit den Arbeitsgesetzen, die wir hier haben, ja, dass du also eben die länger da sind, weniger schnell los wirst oder sich von diesen Leuten trennen kannst als von anderen. Also du hast nicht unbedingt die Wahl, dass du sagen kannst, okay, ich trenne mich von Low-Performern, sondern manchmal musst du High-Performer gehen lassen. Das ist ein
Riesenproblem, ne?
Das ist ein Riesenthema. Das ist ein Riesenthema. Und was wir ja auch immer wieder sehen, ist, dass ehemalige High-Performer, ja, die werden zu Problemfällen aus verschiedensten Gründen, weil man ihnen von Fuß getreten hat, weil sie in der Transformation sozusagen gefühlt degradiert wurden. Hatte man einen Bekannten in der Organisation, der sagte, wie wird man hier Abteilungsleiter, indem man vorher Hauptabteilungsleiter war. Ja? Und da sehe ich auf der Unternehmer- und auf der Unternehmensseite jede Menge Potenzial für deine Arbeit in der Krise. Wie kommuniziere ich da? Wie bleibe ich da weiterhin magnetisch für die Leute, die ich behalten will? Und wie werde ich die Leute los? Los klingt so negativ, sondern wie begleite ich diese Damen und Herren, die einfach nicht mehr zu mir passen? Und das muss ja nicht unbedingt etwas mit der Qualifikation der Leute zu tun haben. Aber plakatives Beispiel, wenn ich von Verbrenner auf E-Auto umstelle, dann brauche ich diese Automatikgetriebe. Ja, ich bin Maschinenbauingenieur. Das ist richtig geile Technik, so ein 9-Gang-Automatikgetriebe. Aber ich brauche es nicht mehr. Das ist wie der Heizer auf der E-Lok. So, und also ich denke, dass wir da eine Menge Potenzial noch haben, auf Unternehmer, insbesondere auf Managerseite, diesen Transformationsprozess zu begleiten. Da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass du da jede Menge, wie soll ich sagen, Aufgaben vor dir hast, oder?
Denke ich auch. Also ich glaube, dass in der Transformation es besonders wichtig ist, dass ich engagierte, hochmotivierte Mitarbeitende habe, diese Transformation mitbegleiten. Hohes emotionale Verbundenheit bedeutet auch höhere Produktivität, bedeutet auch höhere Innovationsrate, bedeutet synergistisches Arbeiten. Und das brauche ich natürlich, wenn ich agil adaptieren muss an neue, möglicherweise sogar mein Geschäftsmodell umbauen muss. Und da ist halt aus meiner Überzeugung her, ist eben, dass die Passung, ne? Also es gibt ja diesen Spruch, recruit for character, train for skill, der wird dann halt nochmal viel, viel, viel relevanter. Also muss ich mir eben auch nicht nur recruit, sondern ich muss auch überlegen, wen behalte ich? Ich behalte die Leute, die eine gewisse Flexibilität an den Tag legen, die wissen, die gezeigt haben, sie können lernen, sie können auch Neues lernen, sie können sich Neues einarbeiten, haben aber dabei immer gleichbleibend hohe intrinsische Motivation, dass ich sie nicht treten oder ziehen muss oder schieben muss, sondern die ziehen selber, die arbeiten teamorientiert, die können gut und klar kommunizieren. Das sind die Leute, die ich dann brauche in so einer Situation.
Das heißt aber, ich kenne die Quelle nicht mehr, ja. Das heißt, du musst 3% ist, glaube ich, die Zahl oder 5%, die Zahl ist gar nicht so groß. Der Mitarbeiter, die musst du sozusagen auf deine Seite bringen, in den Inner Circle bringen. Denn was ja die meisten vermissen, ist Perspektive. Ja, die Antwort auf den Frage, nur mal angenommen, ich hänge mich jetzt hier rein, ja, ich gehe diese berühmte Extrameile. Gibt es für diesen Invest einen Return? Ja, Mitarbeiter rechnen ja auch, ne, das ist auch gut so. Ja, so gibt es für diesen Invest einen Return. Und ich finde so diese Betrachtungsweise, ich muss als Manager, muss ich zunächst mal dafür sorgen, dass ich den Inner Circle aufbaue, dass ich Perspektive aufzeigen kann und dass ich diese Damen und Herren zu meinen, wie sagt man im amerikanischen Sprachraum, Evangelist mache, ja, zu meinen Botschaftern, ja, die dann dafür sorgen, dass die Leute im Unternehmen bleiben, die ich brauche, um die Transformation zu überstehen.
Naja, und das wäre zum Beispiel, ich hab die Frage bekommen, ist denn Ihr Ansatz auch, wie ist denn Ihr Ansatz skalierbar? Ne? So, ich meine, Kunden setzen jetzt meistens so zwischen 200 und 500 Mitarbeitern. Das ist ja alles noch so, da kann man alles noch handschnitzen, so ungefähr. Ne? Das kann ich auch noch gut bewältigen oder auch mit dem Team bewältigen. Aber was ist denn jetzt, wenn ein Unternehmen kommt, was 20.000 Mitarbeiter hat? Wie ist es denn dann? Naja, dann sage ich, dann würde ich genau so denken, dass wir gemeinsam überlegen müssen, erst, wer sind diese 2-3% an Evangelists? Und dann treten wir hier eine Bewegung innerhalb des Unternehmens los, wo die selber andere wiederum rekrutieren. Die bilde ich aus, die bilden mein Team und ich aus. Klar, müssen sie lernen, aber das können die ja lernen, ne? Und dann kriegen wir da eine nachhaltige Veränderungsdynamik rein, weil die gucken sich um in ihrem internen Netzwerk, wo habe ich denn da weitere Evangelists und wen kann ich dann wiederum schulen? Und dann kriegt das sozusagen so eine virale Komponente. Ne? Ja. Und dann ist das durchaus skalierbar.
Ja, ich sehe das auch, dass du dann von dieser, wie soll ich sagen, Abwärtsspirale in eine Aufwärtsspirale kommst. Ja.
Genau.
Mhm. Genau. Mhm. Vorletztes Thema, Christian. Du sprichst von einem Bumerang-Effekt. Mhm. Also, dass Leute zurückkehren ins Unternehmen. Mhm. Mhm. Also, ich habe das bis jetzt für mich, hatte das immer ausgeschlossen. Also, wenn ich ein Unternehmen verlasse, dann verlasse ich ein Unternehmen. Mhm. Ich kenne es in der Tat ein Paar, die haben wirklich zum zweiten Mal geheiratet, sich scheiden lassen, dann wieder geheiratet. Mhm. Funktioniert auch ganz, ganz gut. Ja, aber ich wäre nie wieder zu IBM zurückgegangen, ja, weil es gab ja Gründe, warum ich wegging. Ja, und außerdem so 10 Jahre später ist das Unternehmen ein anderes und du ja auch. Ne? Mhm. Könnte ein Argument dafür sein, okay, dann kannst du ja zurückkehren. Ne? Das ist ja nicht mehr das Gleiche, was du verlassen hast, ja. Mhm. Aber glaubst du, dass das funktioniert, dass du zurückkommst?
Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du hast ja sozusagen von einem Offboarding gesprochen, wenn Leute jetzt gehen müssen. Mhm. Wenn Leute freiwillig gehen, wir hatten früher den sehr arroganten Spruch in der Industrie, in der ich war, wenn Leute gegangen sind, da hieß es, Reisende soll man nicht aufhalten. Da war auch eher so, die Tür ist zu, selbstverständlich, wer geht, der hat sich schon illoyal verhalten.
So genau, ungefähr. So ist das. Ja.
Und Best Practice heute ist ein ganz anderes, dass man eben sagt, ich habe sehr stark in Erinnerung noch das Gespräch mit einer Geschäftsführerin eines schwedischen und großen Möbelhauses, aber im Einkauf. Und die sagte, ja, und die haben eine starke Kultur, aber da gibt es dann eben auch die Leute, die sagen, okay, es muss ja anders auch schön sein. Ne? Und hat sie gesagt, wir führen dann immer solche Gespräche mit den Leuten. Und wenn wir der Überzeugung sind, dass wir sie gerne behalten hätten, was in ganz vielen Fällen der Fall war, dann sagen wir ihnen, du, lass uns in Kontakt bleiben. Die Tür ist immer offen und wenn es irgendwelche Probleme gibt, melde dich einfach. Es geht gar nicht darum, dass ich dich jetzt zurückhole, sondern ich will dir einfach das Signal geben, als deine ehemalige Führungskraft, ich bin für dich da und ich habe immer ein offenes Ohr. Und die Leute, die dann zurückkehren, und da gab es dann eben auch einige, die wissen, wie das Gras auf der anderen Seite des Zauns ist. Und die kommen dann zurück als Evangelists. Weil die waren ja Kundschafter, die waren ja draußen in der Wildnis, ne, und haben eben festgestellt, wie das da so ist. Und dass das nicht unbedingt anders ist, es muss nicht schlechter, es muss nicht besser sein, aber es gab Gründe, warum sie dann wieder gesagt haben, ich wollte mich mal wieder melden und wollte fragen, ob es eine Möglichkeit gibt, dass ich zurückkomme. So, und die sind extrem starke Promoter innerhalb des Unternehmens, weil sie genau diese doppelte Erfahrung haben. Also die ganzen Leute, die sich an das Gute gewöhnt haben und das für selbstverständlich nehmen und das auch nicht mehr wertschätzen, die kriegen dann plötzlich eine andere Perspektive vermittelt. Und deswegen ist das so stark.
Ja, das Argument verstehe ich wohl, ja. Also in meiner Denke und auch so in meinem Umfeld ist dann eher so die Denke, okay, wie du das auch gerade sagtest, ich habe gekündigt, das ist schon der erste Akt der Illoyalität. Und dann gehst du irgendwo anders hin und dann klopfst du wieder an die Tür an nach dem Motto, ja, okay, ne, du hast es nicht geschafft außerhalb unserer Organisation. Wie kommst du jetzt auf das schmale Brett, dass du hier wieder zum Leistungsträger wirst? Also der Gedanke liegt ja nicht so fern. Finde ich.
Ja, aber das ist eher eine Frage des A. Das ist natürlich eine Frage, da muss man natürlich gucken, ist das jetzt jemand, der wirklich ein Leistungsträger war, wo ich wirklich traurig bin, dass er oder sie geht? Mm. Ja, es gibt natürlich noch einen anderen Punkt. Wenn das jetzt ein Leistungsträger war, und es gibt ja ganz bei jüngeren Leuten gibt es ja auch dieses, ich möchte mehr Erfahrungen machen. Das kriegen die an der Uni schon vermittelt. Ne? Bleib nicht länger als 2-3 Jahre. Du sollst ganz viel Erfahrungen machen und geh dann. Ja. Und dann gehen die nicht, weil es ihnen nicht gefällt, sondern weil sie glauben, es ist wichtig, dass sie jetzt mal wieder was anderes sehen. Mhm. Wenn der dann wieder oder er oder sie dann wiederkommt, dann ist die Einarbeitungszeit natürlich drastisch kürzer. Das kommt noch dazu. Das kommt zu diesem, okay, ich habe mal was anderes gesehen. Ich kann besser einschätzen, die Qualität, wie es dann hier ist. Auch die Kultur kann ich besser einschätzen. War vielleicht der zweite Job oder der erste Job und jetzt habe ich schon 1 oder 2 weitere gemacht. Und dann melde ich mich wieder und frage, ob es eine Möglichkeit gibt. Und wenn dann eine Stelle offen ist, dann glaube ich, dass viele Unternehmen gut daran tun, zu überlegen, ob das nicht eine gute Idee wäre. Eben aus diesen Gründen. Ne?
Klar.
Schnellere Einarbeitung. Man weiß vor allen Dingen, wen man kriegt. Also,
ja, klar, absolut.
Das ist ja häufig so, dass dafür ist ja die Probezeit da, aber selbst nach 3 oder 6 Monaten weiß man ja häufig immer noch nicht, bringt diese Person tatsächlich einen Output? Wie ist die Leistungsfähigkeit? Hat man nicht immer schon raus. In bestimmten Positionen schon, in anderen nicht. Da sind die Zyklen länger, da braucht man länger, bis man das wirklich verifiziert hat. Und da kommt einer, der ist proven successful gewesen, der weiß genau, wie der Hase hier läuft. Ist ein super starker Case. Ja.
Du, vielleicht ist das genau einer dieser Punkte, über die wir jetzt von vielen Seiten aus geredet haben, dass da die heutigen Unternehmer, Führungskräfte, Manager ihren Blick auch verändern müssen, weil sich die Zeiten verändert haben. Ja? Also das Thema maximale Illoyalität auf keinen Fall. Ja, da nochmal drüber nachzudenken und sich die Frage zu stellen, was ist denn das Gute daran und das Gute darin? Finde ich gut. Naja, und das ist das, was ich meine, dass was du da tust, dass das sehr wertvolle Arbeit ist. Denn wir sind gerade in vielen Branchen in einem riesen Transformationsprozess. Ja, und viele Unternehmen haben halt dann diesen Reflex, dann so eher nochmal mehr die Peitsche auszupacken. Ja, komm, wir müssen jetzt nicht die extra 2 Meilen gehen. Und es sind, das erlebe ich halt, ja, die Trennungsprozesse, die maximal unschön verlaufen sind und. Ja, das ist alles ein Wahnsinns-Energieverlust auf beiden Seiten. Zeit, Geld, Reputation, Magengeschwüre, das muss alles nicht sein.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, so Christian, zum Abschluss, gibt's denn oder hast du so einen sofort umsetzbaren Tipp für die mittelständischen Unternehmen, die alle noch diese Vorbehalte haben, Illoyalität, diese ganzen, hast du da so einen Tipp, wo du sagst, okay, komm.
Also mein Schnelltipp ist, also es gibt ja, du hast vorhin ja gesagt, dass mit dem Kündigen, dass die Leute ihre nicht den Unternehmen gegenüber kündigen, sondern den Führungskräften. Und ich meine Führungskräften, und das liegt daran, weil es ein Wertschätzungsdefizit gibt. 45% derjenigen, die kündigen, sagen, dass sie kündigen aufgrund mangelnder Wertschätzung durch den Vorgesetzten oder die Vorgesetzte. Wenn ich eine schnell wirkende Geschichte habe, dann vermittle ich meinen Führungskräften, dass sie 3-mal am Tag Leute dabei erwischen sollten, wie sie Sachen richtig machen. Das ist die einzige Regel. Ja, also einfach darauf achten, wo läuft was gut, Taschenlampe draufleuchten, sagen, das hat mir gut gefallen, weil es geht hier nicht um Lob, ne, sondern es geht darum, Good Practice zu beobachten.
Okay, um Wertschätzung.
Und gute Leistung und gute Arbeit nicht für selbstverständlich zu nehmen. Das ist so eine kleine Sache, die aber so einen enormen Wechsel oder so eine enorme Veränderung bewirkt. Und wenn das alle Führungskräfte in einem Unternehmen tun, dann verändert sich die Energie. Und das hat was damit zu tun, dass ich es hier mit ganz tiefen psychologischen Grundbedürfnissen zu tun habe. Na, das gibt mir ein Gefühl, wenn ich unsicher bin, gibt mir das Gefühl von Sicherheit. Wenn ich das Gefühl habe, mache ich eigentlich einen guten Job, kriege ich das Gefühl, okay, das kann so ganz verkehrt nicht sein, Selbstwirksamkeit. Wenn grundsätzlich überhaupt Anerkennung gesehen werden, dazugehören, alles solche Grundbedürfnisse, die werden durch diese kleine Verhaltensänderung werden die verändert. Das ist natürlich ein Paradigmenwechsel. Ne? Das ist ein Paradigmenwechsel von nicht geschimpftes gelobt hin zu wir anerkennen und wertschätzen gutes Verhalten. Und dieser ganze Spruch, wieso, das ist doch sowieso der Job. Ja? Ja, es ist der Job. Und es ist gleichzeitig auch so, dass man Bitte und Danke sagt. Hast du auch gelernt im Kindergarten? Bitte Danke sagen. Nochmal Danke sagen, ne? Danke für das, was du heute hier gemacht hast. Und ich könnte dir Cases sagen von Führungskräften, die damit ganze Unternehmensbereiche Turnaround, nur mit diesem einen Ding von Low Performance auf High Performance innerhalb von 12 Monaten, nur mit diesem einen Ding.
Wow, also das glaube ich, da stimme ich dir wirklich zu. Also dieses eine Thema würdigen von Leistung anstatt, also im Schwäbischen nicht geschumpfen ist gelobt genug, ja, so diese Selbstverständlichkeit. Mhm. Du, das ist ein super Schlusssatz von dir. Was könnte jetzt noch kommen? So, und ich glaube, dass das wirklich vieles verändern kann, dieses Thema Bitte und Danke zu sagen, genau.
Oder?
Ja.
Das ist im Grunde der Knigge, ne?
Ja.
Also absolut. Der alte Knigge aus dem 18. Jahrhundert, ne?
Ja, da bin ich ganz bei dir.
Der ist immer noch relevant. Und,
ja. Wunderbar. Lieber Christian, ich danke dir herzlich für deine Zeit, für deinen Input hier, für deine wertvollen Tipps, insbesondere der letzte. Und ich freue mich, wenn wir unseren gemeinsamen Podcast dann veröffentlichen. Und bin dann mal gespannt auf die Reaktion dann auf LinkedIn, was da kommt.
Bin ich auch.
Zu dem Thema.
Also vielen Dank, ne? Auch für die gute Frage und auch, finde ich, wie du das Gespräch geführt hast, hat mich sehr wohl gefühlt, und das ist auch immer wieder, ne, das macht einen Unterschied.
Christian, herzlichen Dank.
Peter, Dankeschön.
Doch jetzt freuen wir uns schon wieder ungemein auf dein Feedback an podcast@ncn-ag.com, und du weißt es, wir wünschen dir wie immer viel Gelassenheit, Zuversicht und Mut, und bis zum nächsten Mal. Zum Schluss haben wir eine Bitte an dich. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gib uns eine 5-Sterne-Bewertung, denn 4 Sterne sind nicht wirklich gut. Zumindest nicht bei Apple, Spotify oder wo auch immer du uns hörst. Und wir würden uns besonders über einen Kommentar in der Bewertung freuen, denn nur Feedback bringt uns weiter. Nimm dir also gerne eine Minute Zeit und schreibe uns. Vielleicht hast du auch Themenvorschläge für zukünftige Folgen. Wir freuen uns darauf sehr. Und teile den Podcast außerdem mit Menschen, die sich ebenfalls dafür interessieren könnten oder von ihm profitieren. Sie werden dir dankbar sein, ganz bestimmt. Und wie immer mehr Informationen in den Shownotes.